Solidarität. Also halt auf Französisch. Das sehen Sie, wenn Sie heutzutage auf Amazon gehen, Amazon.at, wahrscheinlich .de genauso, auf, ja, das dürfte der dunkelgraue Hintergrund sein, Fahnenmast mit der französischen Fahne und darunter Solidarität. Ja, Europa reagiert auf diese Anschläge wirklich so, es sind irrsinnig viele Leute unterwegs, wo Blumen niedergelegt werden, französische Botschaft, wo die Leute sind und sagen, ja, wir erklären uns mit euch solidarisch und so nicht und so weiter und so fort. Und das ist ja irrsinnig gute Welle von Solidarität. Gut, du kannst jetzt sagen, bei Amazon, die springen natürlich auf jeden Zug auf, ist aber auch ihr Job, weil sie einen Job zu machen haben, nämlich möglichst viele Sachen zu verkaufen, sichert auch Arbeitsplätze, tut der Wirtschaft gut, etc. Und in Österreich nicht. Nein, in Österreich nicht, aber etwas anderes war nicht zu erwarten. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Pfarrer in Spiegel. Aus Mistelbach in Niederösterreich. Ja, wieso wundert mich das nicht? Also, das ist jetzt ganz Zeit im Bild, also österreichische Fernsehnachrichten zu schauen, sehr spannend. Du hast zuerst einen sehr langen Bericht über, oder gleich drei verschiedene, also aus Belgien, und wie schaut es jetzt in Paris aus und was machten die französische Nationalversammlung und so weiter und so fort. Und dann kommt der Schwenk nach Österreich, da hast du also die Innenministerin, die sagt, wir müssen jetzt, weil in Paris der Anschlag war, müssen wir jetzt ganz unbedingt die Datenschutzbestimmungen ändern und müssen also jetzt alle Daten, wenn wir einen Verdacht haben, ewig aufheben können. Ja, klar, das ist ungefähr die gleiche Argumentation, wie wenn man sagt, wenn wir einen Verdacht haben, sperren wir jemanden einfach unbegrenzt ein, aus dem einfachen Grund, weil er kennt ja, was gemacht haben. Also praktisch kann man dann alle einsperren, weil es kann ja jeder was gemacht haben. Es ist ja auch jeder verdächtig. Das darf man nicht vergessen. Und der nächste Bericht ist dann über das nächste Schulreformpaket. Ich weiß nicht, das wievielte. Und da geht es darum, wer ist der Chef der Lehrer? In Österreich war das jetzt immer so organisiert, da gab es Landesschulen, also einen dieser Zwerg-Bundesländer, man darf das ja nie vergessen, wenn man das mit Deutschland vergleicht, also allein Bayern ist ja x-fach so viele Einwohner wie Österreich, und jedes deutsche Bundesland, ich glaube bis auf Saarland oder so, das ist auch so ein Zwerg, ist natürlich, ja, und diese winzigen Regionalkaiser mit unter 1 Million Einwohnern, also winzigst, ganz einfach und von der Bundesverfassung her auch mit absolut keinen besonderen Rechten ausgestattet, mit einem Landtag, der sie so ein paar Mal im Jahr trifft, weil es eh nichts zu beschließen gibt. Ich glaube, das Tierschutzgesetz dürfen sie beschließen und wie lange Jugendliche weggehen dürfen, bevor die Eltern den Besuch von der Fürsorgerin kriegen. Aber da gibt es eben jetzt dann andere organisatorische Strukturen, wo man Macht ausüben kann. Und das dürfen sie im Moment in den Volksschulen, für deutsche Zuhörer Grundschulen, und in den Hauptschulen, respektive neuen Mittelschulen, das sind die alten Hauptschulen mit weniger Lehrern, und aber nicht in den Bundesschulen, in den Gymnasien und berufsbildenden höheren Schulen dürfen sie das nicht. Okay, und sie möchten aber gerne. Sie möchten gern. Das haben wir schon erlebt, ganz wunderbar bei den österreichischen Spitälern. Die waren auch einmal irgendwie so mehr Bundesangelegenheit, sind heutzutage Landesangelegenheit. Und da ist es ganz wichtig, da kann dann der jeweilige Landeshauptmann, respektive Landeshauptfrau, ganz massivst eingreifen, wer wo einen Turnusplatz kriegt und so weiter und so fort. Glauben Sie. Also die Situation ist so, in Salzburg gibt es nur noch Deutsche als Ärzte, vor allen Dingen als Primari, und hier in der Gegend eigentlich nur noch Tschechen und Slowaken. Und das merkt aber keiner. Sterbende Systeme flüchten immer in Machtspiele. Also das ist ein Grundsatz der Massenpsychologie. Wenn ein System am Sterben ist, wenn es nicht mehr weiter kann, dann flüchtet es und flüchtet mit unglaublicher Geschwindigkeit und flüchtet dorthin, sich zu beweisen, dass es nicht stirbt, indem es Macht ausübt. Das können Sie leider auch in evangelischen Pfarrgemeinden beobachten, wenn es zum Beispiel zu einem Nicht-Nachkommen jüngerer Leute gekommen ist, sodass die Gruppe durchgehend gemischt ist, hat man zum Beispiel eine Altersgruppe, die, also was weiß ich, ich sage es nur so als Beispiel, zum Beispiel einen Frauenkreis hat, und den dann verteidigt und sagt, wir sind die ganz die Wichtigen. Und da wird also verteidigt, und wenn dann zufällig einmal ein jüngerer Mensch dazukommt, dann wird dem angeschafft. Da wird gesagt, also das müssen sie so und so tun und das müssen sie so und so tun, worauf der jüngere Mensch natürlich nicht mehr wiederkommt. Aber das ist halt so. Die Leute sind dann glücklich, weil sie sich aufregen können und sagen können, also das ist ja ein Wahnsinn, die jungen Leute und so weiter und so fort. Und was steht denn der Pfarrer ohne uns? Weil wir sind ja, also wir sind die Wichtigen. Und merken dabei nicht, dass also systematisch alle anderen, außer dieser immer kleiner werdenden Gruppe, die ihre Macht behalten will, die in nichts besteht, und das ist jetzt das Wesentliche, versucht dann zu erreichen, dass sie, ja, ohne sie geht nichts. Wir sind die Gemeinde. Der Staat bin ich, soll Ludwig XIV. Gesagt haben. Das hatte allerdings einen anderen Hintergrund. Das hatte einen ganz, ganz anderen Hintergrund, und dieser völlig andere Hintergrund war der eigentlich Entstehung des französischen Staates. Das war vorher ein Feudalstaat mit unglaublich mächtigen Adeligen, und der König konnte eigentlich zunächst einmal nur über Paris und die Umgebung von Paris herrschen. Alles andere war also Feudalland. Und der Ludwig XIV. Gelingt es auch durch seine unglaublich prachtvolle Hofentfaltung, dann einen Staat zu bekommen, aus dem sehr einfachen Grund, die normalen Adeligen haben sich ruiniert, weil sie wollten mithalten, sie wollten nach Versailles, sie wollten dort auch großartig sein und sind dabei finanziell zugrunde gegangen. Allerdings hat das Ganze dann zwei Könige später unter Ludwig XVI. Zur Französischen Revolution geführt, weil natürlich auch Ludwig XIV. Das Volk bis ins Letzte auspressen musste, wirklich bis ins Letzte auspressen musste, um Versailles bauen zu können, erhalten zu können und so weiter und so fort. Kleine Nebenbemerkung. Sterbende Systeme gehen immer in Machtspiele und versuchen, ihre Macht zu erhalten, und erreichen dadurch, dass nicht nur dieses eine System stirbt, sondern im weiten Umfeld alles andere auch noch. Haben wir auch gerne zum Beispiel im evangelischen Bereich, wenn es aus irgendeinem Grund nicht zu einer Ergänzung des Presbyteriums des Kirchenvorstandes gekommen ist, und es gibt hier ganz hohes Alter drinnen und die Leute spüren schon, also mit meinem Leben wird es vielleicht doch einmal zu Ende gehen, dann gehen die in einen wahnsinnigen Kampf hinein, sich zu beweisen, dass sie ewig leben werden, indem sie alles andere auslöschen und nur noch ihres machen. Der Mensch ist so. Ist der Mensch so? Also, dass die österreichischen Landeshauptleute, die nun wirklich einfach abschaffbar sind, weil sie völlig irrelevant sind, weil also es würde wirklich absolut niemand merken, wenn wir keine Landeshauptleute mehr hätten und keine Bundesländer, weil die sind so winzig, dass die Bundesverfassung ihnen eigentlich keine Rechte zugesteht. Sie können allerdings doch ganz furchtbare Dinge tun, siehe Kärnten, siehe Jörg Haider, siehe Hyperalpe Adria. Man weiß es jetzt nicht, es wird im Moment nicht darüber berichtet. Das letzte waren dann 35 bis 37 Milliarden Euro Schaden, den alle österreichischen Steuerzahler zahlen dürfen, weil der da also so Ludwig XIV. Gespielt hat. Andere Landesrechnungen tauchen immer wieder in den Nachrichten auf. Gibt immer wieder Berichte, dass Kärnten nicht das einzige wäre, sondern dass andere Länder auch im höchsten Maße bedroht sind, wenn dann und so weiter und so fort. Genau, wenn dann. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, Dinge funktionieren nur eine gewisse Zeit, auch Verschleierungen funktionieren nur eine gewisse Zeit, und dann kommt es plötzlich zu Zusammenbrüchen. Wir haben in diesem Leben einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es die ständige Veränderung, die sehr, sehr oft darin besteht, dass sich jemand zurückzieht. Also, ich war sehr, sehr lange in Bischofshofen und habe mich dann zurückgezogen. Es wäre das Einfachste für mich gewesen, bis zu meiner Pensionierung dort zu bleiben. weil natürlich alles perfekt eingerichtet war, gelaufen ist und so weiter und so fort. Ich habe aber gesehen, hey, das schränkt sich auf einen Kreis ein. Der ist zwar absolut total gestanden, da geht's dahin und so weiter und so fort, aber es ergänzt sich nicht mehr und habe dann gesagt, okay, Hans, es ist Zeit zu gehen, um der Gemeinde willen, mein Ränzlein zu packen und woanders hinzugehen, mich zurückzuziehen in der Hoffnung, dass jemand nachkommt, der andere Leute anspricht und die, die ich angesprochen habe, bleiben. Was ich jetzt so höre, scheint das nicht geklappt zu haben, sondern ganz furchtbar daneben gegangen zu sein. Aber das ist jetzt kein Argument. Ganz berühmt ist die Geschichte von Isaac Newton. Isaac Newton, der Physiker schlechthin, also alles, was wir eigentlich bis im normalen Gymnasium, bis zum Matura-Abitur an Physik lernen, ist ja schlicht und ergreifend Isaac Newton, der einfach sehr, sehr genial war, den deswegen keiner verstanden hat und den die alten Professoren gemobbt haben. Und daraufhin ist sein Professor, bei dem er gelernt hat, zurückgetreten von seinem Posten und unter der Bedingung, dass der Isaac Newton die Professur bekommt. Er hat einfach eingesehen, da kommt was Besseres nach und da gibt es genau eine Möglichkeit, dieses Bessere wirklich in der Entfaltung zu fördern, dass er sich zurückzieht. Okay, war alt, war nicht arm, war okay für ihn. Solidarität, das ist was Neues. Also auf einer völlig neuen Ebene müssen wir das alles leben. In einer globalisierten Welt werden wir jetzt wirklich Europäer werden müssen. Das wird ein sehr, sehr spannender Prozess, der zuerst einmal sehr, sehr langsam gegangen ist, wo man sich gewehrt hat und die depperte EU und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich und zum ersten Mal sieht, zuerst mit den Flüchtlingsströmen, jetzt mit den Terroraktionen, es geht nicht anders. Wir können nicht mit dieser Kleinstaaterei, das ist ein alter Begriff aus der deutschen Geschichte, ich weiß nicht, wie viele Staaten Deutschland hatte, bevor sie alle preisen geworden sind, okay, Deutsches Reich, 1871, davor, ich meine, das ist, du siehst ja auf diesen Karten am Schluss gar nichts mehr, also da ist ja auch, sind ja auch schon die Farben ausgegangen, das ist, schaut aus wie ein Karten Deutschlands, wo irgendjemand ein Kunstwerk draus machen wollte, indem er alle möglichen Farben drauf gespritzt hat und zwar wirklich winzig kleine Pünktchen. Das waren die Staaten. Die Kleinstaaterei muss enden. Die Solidarität, die gefragt ist, ist eine europäische. Und es wird einfach nicht anders gehen. Ausschluss, Ende, ich brauche nur meine Kinder anschauen. Für die ist die Welt Arbeitsplatz und Europa sowieso. Also ist einfach klar. Und gleichzeitig, jene, die ein bisschen Macht haben, wollen nicht zurücktreten, sondern wollen sie sich erhalten oder gar vertiefen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, da hören viele Leute zu. Ich weiß nicht, wie es in den Niederlanden ist, da schreibt mir auch immer ein netter Mensch, den ich zuerst im Geschlecht verwechselt habe. Aus der Schweiz gibt es auch immer wieder E-Mails, aus den USA schon lang nicht mehr, aber ich sehe da auch, da gibt es auch Statistikseiten bei dem Tagebuch eines Pfarrers Homepage, wo ich sehe, dass da also auch aus Südamerika und aus Japan und ich weiß nicht woher immer wieder gehört wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Sind wir als Staaten in der guten Bewegung drinnen oder haben wir uns Menschen gewählt, die am Schluss einfach nicht mehr bereit sind und fähig sind zu erkennen, dass es an der Zeit ist, zurückzugehen? Wie ist es? Und wie ist es mit uns? Sind wir imstand zu sagen, okay, ich habe das meine getan, jetzt mache ich den Schritt zurück? Ziehe ich mich zurück, gebe dem anderen Raum, weil es halt sehr, sehr oft so ist, dass nicht genug Platz ist für zwei verschiedene Sachen. Und wenn eines lange genug war, dann muss es sich einfach zurückziehen, auf dass das Neue erblühen kann. Ja, Gottes große Hilfe, dass wir die richtigen Entscheidungen finden und einen gesegneten Abend uns allen.